Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Licht scheint in der Finsternis. Wir wollen beten. O Herr, unser Heiland, wirklich, du bist das Licht der Welt. Du scheinst in der Finsternis. Herr, dein Wort sagt, die Finsternis hat's nicht begriffen. Herr, wir bekennen dir, dass wir auch zu dieser Finsternis gehören. Unsere Augen sind so blind. Unser Herz so böse. Unser Gewissen ist beladen. Und nun kommen wir zu dir, Herr, und bitten, tu uns doch die Augen auf. Ach, Heiland, gib, dass wir uns freuen können, dass du gekommen bist, Sünder selig zu machen. Gib uns ein Ohr, das die Botschaft hören kann, Augen, die sehen können, ein Herz, das sich freuen kann. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Euer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, und lass mich nicht länger verloren. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus dem ersten Kapitel des Hebräerbriefs. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Welcher ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir machen heute die Fortsetzung von gestern. Und ich lese nochmal die beiden Worte, die wir gestern angefangen haben zu betrachten. Zwei Worte aus der Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und ein Wort, Vers 10, und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir erinnern uns, dass wir gestern Morgen uns klar gemacht haben, dass die Weihnachtsgeschichte nicht nur so eine liebliche Geschichte ist. Ist sie auch, nicht? Eine entzückende liebliche Geschichte. Eine Idylle, die Mutter mit dem Kind im Stall und die Kühe machen Mu und die Esel so, oh, das ist entzückend. Und von unendlichen Malern vom frühesten Mittelalter an dargestellt worden. Und mit inniger Liebe haben Leute so Krippen aufgestellt in Kirchen und Krankenhäusern und in Privatzimmern. Aber nicht wahr? Wir haben es gestern klar gemacht, das ist nur eine Seite der Sache. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte richtig ansehen, dann spüren wir dahinter einen ungeheuren Ernst. Wir sagten gestern, verzeihen Sie, dass ich es nochmal wiederholen muss, dass die Weihnachtsgeschichte ein Kampfbericht ist. Ein Kampfbericht. Ein Kampfbericht aus dem großen Kampf Gottes um den Menschen. Gott holt zum Letzten aus im Kampf um den Menschen. Er gibt seinen Sohn. Ich möchte es heute mal anders sagen. Diese Weihnachtsgeschichte verrät hinter all ihrer Lieblichkeit eine unerhörte Spannung. Die ganze Spannung in der Welt zwischen Ost und West ist eine Bagatelle gegen die Spannung, die in der Weihnachtsgeschichte deutlich wird. In der Weihnachtsgeschichte sind zwei Personen, die die Hand auf die Welt legen. Es ging ein Gebot aus vom Kaiser Augustus, dass die Welt gezählt würde. Er legt die Hand auf die Welt. Und da ist ein Kind geboren und der Bote dieses Kindes erklärt. Diese Freude an diesem Kind geht alles Volk an, alle Welt. Und sehen Sie, dieses Kind legt auch die Hand auf die Welt. Und wenn zwei ihre Hand auf denselben Gegenstand legen, gibt's Krach, nicht? Oh, verschucken Sie sich nicht in der Weihnachtsgeschichte. Bei aller Lieblichkeit tritt schon in diesen beiden Worten, dass zweimal alle Welt vorkommt, die unerhörte Spannung hervor, die in dieser Geschichte liegt. Wir haben gestern schon angefangen, diese beiden, die die Hand auf die Welt gelegt haben, miteinander zu vergleichen und anzusehen. Und wir machen da jetzt weiter. Wir beschreiben auch diese Predigt, die beiden, die die Hand auf die Welt gelegt haben. Also es ist die Fortsetzung von gestern. Ich möchte Sie heute darauf hinweisen, als erstes, es ist so verschieden, was diese beiden von der Welt wissen. Was diese beiden von den Menschen in dieser Welt wissen. Das wollen wir als erstes einmal ansehen. Was die beiden von den Menschen in dieser Welt wissen. Der Augustus befiehlt, dass alle Welt geschätzt würde. Sehen Sie, ehe ich etwas Negatives über den Augustus sage, möchte ich zur Hütung von Missverständnissen sagen, dass er unter allen großen Herrschern, die Gewalt über Leben und Tod hatten, einer der bedeutendsten, klügsten und verständigsten war, nicht? Es hat größere Idioten auf Thronen gegeben als Augustus, bis in die Gegenwart hinein. Aber ja, es wird uns so deutlich, die Grenzen auch dieses bedeutenden Mannes, dass alle Welt geschätzt würde, kommandiert er. Sagen Sie, weiß Augustus denn überhaupt, was die Welt ist? Glauben Sie, dass Augustus was von China wusste? Glauben Sie, dass Augustus von Neuguinea was wusste? Oder gar von japanischen Inseln? Keine Ahnung. Hm? Er befiehlt, die Welt soll geschätzt werden und weiß gar nicht, was die Welt ist. Ja, er sieht sein Reich. Und sehen Sie, da ist wieder eine Grenze. Er weiß nicht mal, wie viele Leute da sind. Er weiß es nicht. Er muss sie zählen lassen. Und ich bin überzeugt, dass eine Volkszählung damals bestimmt nicht klappen konnte. Denken Sie, die Unruhe, der Josef zieht nach Bethlehem, nicht? Da soll ein armer kleiner Bürgermeister nachher noch rauskommen aus so einem Durcheinander. Kommt ja heute schon nicht mehr draus, wo wir so viel Papier verschreiben können. Nicht, der Augustus weiß nicht, wie viele Leute in seinem Reich wohnen. Er weiß nicht, was die Welt ist, er weiß nicht, wie Leute drin sind. Und das ist ja alles belanglos. Und wenn er das alles wüsste, dann weiß er doch nichts von den Menschen, die er zählen lässt. Was weiß er davon, von ihren Nöten, ihren Problemen, ihren kleinen Drücken, hätte ich beinahe gesagt, nicht? Sehen Sie, auch so ein großer Herrscher ist unwissend. Das Entscheidende weiß er nicht. Das Entscheidende weiß er nicht. Er hat seine Grenzen. Darf ich mal eben das zwischendurch sagen? Sehen Sie, das macht jede Revolution so trostlos. Da kämpfen Völker um ihre Freiheit oder um die Revolution und entdecken, wenn unter Jubelgebrüll alles durchgeführt ist, dass die Leute, die jetzt regieren, genauso ihre Grenzen haben. Und dass es alles Vorletztes ist. Das macht jede politische Aktion und Revolution so trostlos, dass sie im Grunde gar nichts ändert. Das ist der eine Mann, der seine Hand auf die Welt legt. Und dies Kind in der Krippe legt die Hand auch auf die Welt. Ich kann auch gar nicht reden, darum muss der Engel sagen. Allem Volk wird es widerfahren, die Freude um dieses Kind. Dies Kind legt auch die Hand auf die Welt. Und nun muss ich Ihnen sagen, es ist unerhört und für die Vernunft glatt unfassbar, was die Bibel von diesem Kind sagt. Dieses Kind kennt nicht nur die Welt, sondern es hat sogar die Welt geschaffen. Wir hörten eben Hebräer 1, dass Gott durch ihn alles geschaffen hat. Sehen Sie, als ich an meinem Schreibtisch saß und diese Predigt vorbereitete, da fiel mein Blick unwillkürlich auf einen Globus, so eine Weltkugel, die ich in meinem Studierzimmer habe. Und so ein bisschen so überlegend, ohne Gedanken, schaute ich auf den Globus. Auf einmal dachte ich, so wie ich auf diesen kleinen Globus sehe und ganz überschauen kann so drehen, so hat der Sohn Gottes, er Fleisch und Blut anzog, die ganze Welt gesehen. Er weiß, was die Welt ist. Er kennt China und Neuguinea. Und er braucht nie, es ist unerhört, was die Bibel sagt, er braucht nicht zu zählen. Vor den Augen des dreieinigen Gottes ist die Welt gezählt. Ich weiß, da setzt unsere Vernunft aus. Ich sage Gottes Wort, ist immer klüger als wir. Vor ihm ist die Welt gezählt. Es gibt ein ganz einfaches Kinderlied. Diese einfachen Volkslieder, die sagen oft so ganz großartig die Wahrheit. Weißt du, wie viele Sternlein stehen, nicht, an dem blauen Himmelszelt? Gott doch Herr hat sie gezählt. Und da heißt es, naja, weißt du, wie viele Kinder spielen? Gott der Herr hat sie gezählt. Er kennt sie. Er weiß die Zahl. O Herodes, deine ganze Macht verblasst vor dem Kind in der Krippe, das nicht zu zählen braucht. Ja, meine Freunde, noch mehr, sagt die Bibel. Dieses Kind weiß nicht nur, was Welt ist und braucht nicht mehr zu zählen, weil jeder gezählt ist, sondern dieser Jesus, nun, er ist kein Kind mehr, kennt uns bis in unsere Abgründe. Ich sage noch einmal, das fasst die Vernunft nicht. Nun, was fasst die Vernunft denn überhaupt schon? Er kennt uns bis in unsere Abgründe. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel dunkle Abgründe jeder von uns mitgebracht hat in die Kirche, wie viel ungelöste Probleme, wie viel trübe Dinge hier versammelt sind, und wir sind eine Handvoll Leute aus Essen, und dass dieser Weltenherrscher Jesus jeden kennt, das steht in der Bibel, von allen Seiten umgibst du mich. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht weißt, ich es ausgesprochen habe. Ja, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ist ein großer Unterschied in dem, was die beiden, die Hand auf die Welt gelegt haben, wissen. Und ich bin sehr froh, dass dieser König Jesus gekommen ist. Es muss sehr trostlos sein, nur von den politischen Machthabern her zu leben. Ich bin sehr froh, dass er ein Reich Gottes verkündigen darf, dass er den König hat, der seine Leute nicht zu zählen braucht, der sie in allen Kontinenten hat, von dem keiner etwas zu verheimlichen braucht oder auch darf. Und nun zweites. Wir wollten die beiden Männer sehen, die beiden Gestalten, die die Hand auf die Welt gelegt haben. Von dem Kind kann ich mal sagen, damals es ein Mann war. Die beiden, die die Hand auf die Welt gelegt haben. Augustus und Jesus. Wir wollen als zweites fragen, um was geht es diesen beiden? Um was geht es ihnen? Fangen wir wieder mit Augustus an. Meine Freunde, es wird am deutlichsten, wenn wir nochmal den ersten Vers lesen. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Jetzt muss ich Ihnen beichten, dass ich dieses Wort alle Welt im ersten Teil noch etwas zu oberflächlich ausgelegt habe. Es steht hier, Sie wissen, das Neue Testament ist griechisch geschrieben, da steht hier Oikumene. Und wir denken Sie jetzt mal nicht an das heutige Wort von der Oikumene. Oikumene ist im Griechischen die zivilisierte, geordnete Welt, in der es Gesetze gibt, also Kulturkreis. Ich könnte sagen, alles, was innerhalb des römischen Limes war. Sie wissen, dass die Römer an den Grenzen ihres Reichs einen Grenzwall bauten, den Limes, und was innerhalb des Grenzwalls war, das war die Oikumene, die Welt, die die Römer ordnen mit Straßen und Gesetzen und Postverbindungen und so weiter. Die Römer wussten auch, dass außerhalb dieser sogenannten Welt noch Völker waren. Das waren die Barbaren. Und sehen Sie, darin wird der ganze Hochmut eines Augustus offenbar. Was außerhalb des Limes war, des römischen Grenzgrabens, das wurde nicht mehr gezählt. Das wurde nur noch unterworfen. Das wurde nur noch unterworfen. Das wurde fundweise verkauft. Da gab es keine Statistiken mehr drüber. Und da wird, sage ich, der ganze Hochmut des Römers deutlich. Seine Welt, das ist die Welt, die sich lohnt zu zählen. Das Übel wird nur blutig unterworfen. Er sieht nur Machtgebilde, Einflusssphären. Das sind so Worte aus der Zeitung. Und sehen Sie, bei Jesus heißt es, ich verkündige euch große Freude. Da steht jetzt nicht mehr Ökumene. Da steht, die allem Volk widerfahren wird. Das griechische Wort Volk, das sieht auf den Menschen. Volk, das ist eine Sammlung von Menschen gleicher Sprache, gleicher Geschichte. Mit diesem Wort wird hingedeutet, dem in der Krippe, dem geht es nicht um Einflusssphären, um Machtgebilde, dem geht es um den Menschen. Gott sei Dank, dem Herrn Jesus geht es um den Menschen. Es ist noch nie so viel vom Menschen geredet worden wie heute und wir sind noch nie so barbarisch entmenscht worden wie heute. Seit es Rundfunk und Fernsehen gibt's ja eigentlich Menschlichkeit, oder da, wo das Zeug zum Tempel rausschmeißt. Denn wir werden ja nun alle in Masse genommen. Verstehen Sie? In Masse genommen. Alle selber denken, alle selber glauben, alle selber sagen, nicht? Wo ist noch Mensch? Es geht Jesus um den Menschen. Das ist was Herrliches, aber was Entsetzliches. Sie können mit Jesus erst in Bund treten, wenn sie aus der Masse losgesprengt sind und den Mut haben, ihm allein entgegenzutreten und gehorsam zu werden, auch wenn die ganze Welt anders läuft. Jesus hat es nicht mit Massen zu tun. Jesus hat es nicht mit Organisationen zu tun. Kirchen vielleicht. Aber die Kirchen sind auch sehr weit weg von Jesus. Jesus legt die Hand auf die Welt und meint immer Menschen. Ich kann es einmal anders ausdrücken. Um was es ihnen geht. Es geht in Rom beim Augustus um Macht. Um Ordnung. Er gab ein Gebot, dass alle Welt gezählt würde, geschätzt würde. Gut, Ordnung muss sein. Man kann die Massen nur in Zusammenhalten, wenn man registriert. Bei Jesus heißt es, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute, wörtlich heißt im Griechen, ein Retter geboren. Dem Herodes geht es darum, Macht und Ordnung in seinem Staat zu haben. Jesus geht es darum, Menschen zu retten. Menschen selig zu machen. Jesus ist doch Mann, der die Macht hat. Aber es geht ihm nicht um die Macht. Die hatte er, als er beim Vater war. Jesus ist der Mann, der die Macht hat. Aber es geht ihm nicht um die Macht. Es geht ihm darum, Menschen selig zu machen. Darum liegt er in der Krippe. Er ist ein Retter. Liebe Freunde, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Jungen zusammengesessen, so einem 17-Jährigen, der in den 3 Jahren seit seiner Schulentlassung also es großartig fertig gekriegt hat, sein ganzes Leben wirklich zu zerstören. Er hat es mit allen überworfen, wird ihn keine Firma mehr annehmen. Sein Leben ist verpfuscht, kriegt man schnell hin. Ein Junge mit widerlichen Charakteranlagen. Ich muss Gott um Liebe bitten, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Und dann sitzen wir zusammen und dann packt der Boy sein ganzes Elend aus. Und dann überfällt es mich. Ich kann nicht sagen, wird mir schwindelig bei. Ich mache mir klar, für diesen Jungen, wenn er der Einzige wäre, ist Jesus Mensch geworden. Für den hat er so sich eingesetzt, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist. Herr Augustus, der ein Gebot gibt und Ordnung will, der kann so einen Jungen nur einsperren. Verstehen Sie? Jesus stirbt für ihn. Und Jesus will ihn retten. Ich habe dem Jungen den Vers gelesen, den ich so gern habe aus seinem Lied, zu seinem Weihnachtslied. Hast du denn, Höchster, auch meiner noch wollen gedenken? Du willst dich selber, dein Herz der Liebe, mir schenken? Sollt nicht mein Sinn innig sich freuen darin und sich in Demut versenken? Ich kann es noch einmal anders ausdrücken, um was es den beiden geht. Ich sage dem Augustus, geht zum Ordnung. Ordnung ist eine schöne Sache. Ich denke manchmal, ich hätte einen Augenblick gern Augustus im Weiglerhaus, dass er Ordnung schaffte, nicht? Ich habe dreimal mich gestern auf den Stuhl gesetzt und der Stuhl brach immer unter mir zusammen, weil er schon ungefähr zerstört war. Da habe ich gedacht, oh Augustus, nicht? Ordnung ist eine hübsche Sache. Aber wissen Sie, Augustus zählt, damit er Ordnung machen kann. Aber bedenken Sie, wenn er Ordnung hat, hat er im Grund keinen Menschen geändert. Darum geht es Augustus gar nicht. Damit rechnet er gar nicht, dass Menschen geändert werden. Nicht? Hauptsache, sie werden durch eine anständige Polizei in Schach gehalten und ist Ordnung in Laden seines Staates. Und der andere, dieser Jesus, dieses Kind in der Krippe, der ordnet nicht so Staaten. Es geht ihm den Menschen, aber so um den Menschen, dass er geändert wird. Euch ist der Heiland geboren, der Retter. Wissen Sie, bevor wir gerettet werden müssen? Zunächst mal von unserem eigenen bösen Herzen. Soll ich mal ganz primitiv sagen, Sie sind Menschen hier, die haben Streit. Ihr böses Herz wird so lange streiten, bis Sie in die Hölle gestritten haben. Selig sind die Friedfertigen. Da komme ich nicht von los, komme ich nicht drüber. Sehen Sie, kann man auch nicht. Und Jesus ist ein Retter, der uns von uns selber frei macht. Er nimmt unsere böse Art mit in den Tod, im Moment, wo ich mich zu ihm bekehre. Jesus rettet uns von uns selbst. Jesus rettet von der alten Schuld, die in unserem Leben liegt. Denken Sie, wie viel alte Schuld ist in Ihrem Leben? Nie ausgesprochen. Heute dürfen Sie so Weihnachten feiern, dass Sie nachher in der Stille zu Jesus gehen und sagen, Heiland, da ist Jahre zurück eine ganz schmutzige Geschichte. Jetzt bekenne ich sie dir. Jetzt nimm du sie weg und dann wird ihr Leben frei. Jesus ist wirklich Retter, der befreit von uns selber, von Schuld, von schrecklichen Bindungen, von der Welt, von der Hörigkeit und die Masse. Das sind alles Sachen, da denkt Augustus gar nicht dran. Oh, ich hoffe, Sie verstanden. Um was geht es den beiden? Dem Augustus um Macht, um Einflusssphären, um Ordnung. Jesus, der die Hand ebenso auf die Welt gelegt hat, um Menschen, um Sünder, um Errettung und um Seligmachung. So, lass mich noch ein drittes sagen. Wir vergleichen die beiden, die die Hand auf die Welt gelegt haben. Augustus sagt, alle Welt. Das Kind in der Krippe sagt, alles Volk. Der sechste Punkt, da wir die gestrige Predigt ja mitrechnen müssen, der sechste und letzte Punkt ist der. Beide wollen ein Weltreich. Wie steht es mit der Stabilität ihrer Reiche? Augustus sitzt in Rom in seinem Schloss und befiehlt, er soll alle Welt geschätzt werden. Auch diese kleine Aktion muss dazu dienen, dass sein Reich bleibt. Es ist eine große Sehnsucht in uns allen, endlich mal in der Welt stabile Verhältnisse zu haben, nicht? Man ist das so leid, wie kalte Pappe jeden Tag in der Zeitung, einmal neue Aufregung. Und da schießen sie wieder. Man möchte so gern mal, wie die Bibel sagt, unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum in Ruhe leben. Geht sie nicht auch so? Oder haben, also ist ja keine aktiven Offiziere hier, nicht? Da weiß ich nicht. Aber bei ihnen nehme ich an, dass sie gerne mal Stabilität der Verhältnisse hätten. Vielleicht haben sie sogar Aufzieher, ich kann es nicht beurteilen, ich bin keiner. Und ich glaube, dass ein Mann wie Augustus erst recht das will. Er hat jetzt dieses Reich zusammengeschmiedet, er ist durch Ströme von Blut gewartet. Jetzt soll dieses Reich bleiben. Und sehen Sie, das ist entsetzlich, die Tragödie der Menschheit. dass all diese Reiche nur eine Welle sind, die steigt hoch und kippt. Nach dem Augustus kommt so ein Kerl wie der Caracalla oder Caligula und verpulvert in 10 Jahren, was ein Augustus aufbaut. Und sie ist zu Ende. Ich sah in den letzten Tagen in so einem Kunstatlas eine Rekonstruktion eines Palastes, man kann das nach den Grundmauern etwa so machen, nach Bildern eines Palastes aus Babylon. Was war im Vorderasiatischen Museum in Berlin, konnte man ja einen Teil dieser Wände sehen. Was waren das für Paläste, von denen aus ein Reich zusammengehalten wurde? Wir rekonstruieren es noch. Wir haben Trümmer in Museen. Die Welle kippt, es sind dahin. Sehen Sie, man hat sich amüsiert, dass Littler von einem 1000-jährigen Reich sprach. Manchmal hat mich's heimlich ergriffen, weil ich alles dran glaubte, nicht? Welche Sehnsucht darin lag. Einmal ein Reich, das nicht nur Welle ist und kippt. Was wenigstens, was ja im Laufe der Geschichte gar nicht ist, aber wenigstens 1000 Jahre dauert. Es wurden keine 1000 Jahre. Es hat noch kein Reich 1000 Jahre gedauert. Es ist eine Tragödie mit Augustus, der hier wirkt und Befehle gibt und zählt und Ordnung macht, um sein Reich zu stützen. Und es gibt nichts Wandelbares als sein Reich. Und da liegt ein Kind in der Krippe. Lächerlich. Und es kann selber nur lallen. Und darum muss ein Bote des Sohnes Gottes auftreten und sagt, auch diesem Kinde geht es um alles Volk, um alle Völker, um alle Welt. Auch dies Kind legt die Hand auf die Welt. Wie steht es denn mit seinem Reichen? Lieben Freunde, man könnte zurückschauen auf 2000 Jahre seines Reiches. Die Kirchengeschichte ist eine Geschichte, über die man sich nur schämen kann. Und trotzdem ist Jesu Reich geblieben. Ich weiß nicht, ob Sie die hübsche Geschichte kennen von einem Eingeborenen Afrikas, der durch Europa ging und dann sah, was die Christenheit wirklich für ein Verein ist, nicht? Die christlichen Völker. Und da kam er zurück und erzählte dem Missionar davon. Und da sagt der Missionar, da wirst du wahrscheinlich nicht mehr glauben können. Und da sagt der Eingeborene, doch jetzt will ich mich taufen lassen. Jetzt kann ich glauben. Wenn die Christenheit ein so schrecklicher Verein ist, ein so trüber Haufe, und das Reich dieses Königs ist trotzdem noch nicht zu Ende gekommen, dann muss das ein unheimlich herrlicher und unbesiegbarer König sein, den seine eigenen Anhänger nicht vom Thron stürzen können. Jetzt glaube ich. Verstehen Sie? Von außen und innen ist dieses Reich angenagt worden und Jesu Thron steht. Und wir Christen wissen es, weil Gottes Wort uns sagt, dass sein Reich ewig bleibt. Da habe ich Ihnen zum Schluss nochmal eben ein kleines Erlebnis erzählt, das mir so überaus wichtig war. Das ist vielleicht eine alte Erinnerung, die ich wahrscheinlich schon 1000 Mal erzählt habe. Sehen Sie, als junger Kerl, so in eurem Alter, da waren wir unendlich begeistert für Deutschland im Ersten Weltkrieg. Mit welcher Begeisterung bin ich als Kriegsverwilliger im Ersten Weltkrieg in Krieg? Ich sagte, wenn wir ein Stücklein deutschen Boden verlieren, wie ein Daumennagel groß, ich würde es nicht überleben. Und dann kam ein schrecklicher Zusammenbruch. Und dann kam aller Schmutz hoch. Und dann entdeckte man, ach, Deutschland. Und da war ein Abend, da saß ich in meinem großen Geschwisterkreis zu Hause. Und mein Vater, der konnte hinreißend Klavier spielen, setzt sich ans Klavier und spielt Volkslieder und wir singen. Und dann spielt er so in Erinnerung an den Krieg, wissen Sie, so eins von den alten Kriegsliedern, O Deutschland hoch in Ehren. Da wurde mir es beinahe übel. Oh Gott, dachte ich, das habe ich mal gesungen im Glauben. Und jetzt? Ich setzte mich in den hintersten Sessel und konnte bloß noch, ein junger Bursch von 20 Jahren, hemmungslos heulen.
Und dann fingen meine Gedanken an zu arbeiten. Da habe ich gesagt, ich habe mein Herz an etwas gehängt, was zerbrechen konnte. Was ich als Trübe entlarvte. Ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben. Ich kann dieses Leben nicht nochmal, dieses Herz nicht nochmal an etwas Vorletztes hängen, was mir in den Händen zerbricht. Gibt es ein Letztes, an das ein junger Mann sein Herz hängen kann, ohne dass ihm der Boden an Füßen weggeht? Und da stieg vor mir auf die Vision des Reiches Jesu Christi. In der Stunde entschloss ich mich endgültig, mein Herz nur noch diesem Heiland zu geben. Ich möchte nicht mehr mein Herz an Vorletztes hängen. Hier, ein ewiges Reich. Doch Herr ist König, heißt im Psalm, und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt, hat ein Reich angefangen, so weit die Welt ist und zugericht, dass es bleiben soll. Und das ist das Kind in der Krippe. Und das ist das Kind in der Krippe. So, liebe Welt, nun sieh, wie du damit fertig wirst, mit dieser Sache Gottes. Dass ein Kind im Stall in die Krippe legt und dies Kind ist der König eines Reiches, das keine Macht der Welt wegfegen kann. Und so stehen die, denen die Augen aufgegangen sind in diesen Weihnachtstagen um diese Krippe her und singen und rühmen. Vielleicht hat einer vorhin gedacht, warum singen die hier unablässig? Die singen ja endlos, ist ja kein Gesangverein hier. Ah nein, Freunde, wir sind kein Gesangverein. Aber wir können gar nicht anders als uns freuen und singen. Und ich wünschte, ihnen gingen auch Augen auf, dass sie auch mitsingen müssten. Und nun lassen sie uns beten. O Herr Jesus, du Kind in der Krippe, du Mann am Kreuz, am Galgen, du Verborgener und tausendmal Verachteter, wir danken dir, dass wir unser Herz bergen dürfen aus allem, was uns hier verflechten will, und dürfen es an dich hängen. Herr, du bist es wert, dass man dich ehrt. Amen.